SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer und mit Musik aus Brasilien.
Não contei ainda teus escudos, surdo, sabe que eu te estudo sem me aproximar. O teu santo gringo me mostrou teu mundo, vi que no escuro tu fica a chorar. Se Shiva me disse pra ter paciência, te pego no beco do sino da crença, te assusto com a ira da minha demência. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar.
Musik aus Brasilien mit der Sängerin Maria Gadu, geboren 1986 in São Paulo und in ihrer Heimat inzwischen ein großer Star. Nach Brasilien führt heute auch unser erstes Buch. Als beste Erzählerin des Landes wurde Clarice Lispector gefeiert. Sie starb jung, hinterließ aber ein großes Werk, das jetzt wiederentdeckt werden kann. Wir stellen den Erzählband Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau vor. Außerdem lernen Sie Tante Martel kennen, die Hauptfigur im Roman von Ursula Merz. Und das ist eine Begegnung, die lange nachhallt. Tante Martel, unser SWR 2 Buch der Woche. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
Eu não tenho tempo pra falar teu nome, eu não tenho nome pra você dizer. Meu café jamais vai matar tua fome, nada que tu traga vai me apetecer. Sinistro parece que a gente se deu ao desfrute de nada. Tanga na manga do mágico falso, tuas mãos na cartola, teu corpo no palco. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo, deixe teu ser mudo me fazer falar.
Nahe dem wilden Herzen, so hieß der erste Roman der gerade mal 23-jährigen Clarice Lispector, der 1943 in Brasilien erschien und sie gleich ins Zentrum der brasilianischen Literaturwelt katapultierte. Ein wildes Herz, ein weiblicher Dandy war diese Clarice Lispector selbst, die kurz nach ihrer Geburt 1920 aus der ukrainischen Sowjetrepublik nach Brasilien gekommen war. Dort heiratete sie einen Diplomaten, lebte in Neapel, Bern und Washington. Alleine mit zwei Söhnen kehrte sie Mitte der 50er Jahre nach Rio de Janeiro zurück. Neben ihrem Brotberuf als Übersetzerin und Journalistin entstand ihr eigentliches Hauptwerk. Ein Dutzend Romane, Erzählbände und Drehbücher. Mit ihr kam eine ganz neue, radikal subjektive Stimme in die brasilianische Literatur. Heute gilt sie als größte Erzählerin des Landes. Clarice Lispector starb mit erst 56 Jahren. Ihr großes Werk kann man jetzt auch in Deutschland wiederentdecken. Seit einigen Jahren erscheinen ihre Romane bei Schöffling, dort auch eine hervorragende Biografie von Benjamin Moser. Die Erzählungen kommen jetzt bei Penguin in zwei Bänden heraus. Gerade ist der erste erschienen, Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Ulrich Rüdenauer stellt ihn vor.
Eine Ikone, die Sphinx der brasilianischen Literatur. Galionsfigur der Feministin. Das sind nur ein paar der Zuschreibungen, die in kaum einem Text über Clarice Lispector fehlen dürfen. In ihrem Heimatland Brasilien ist ihr Ruhm kaum zu überschätzen. Aber durch neue Übersetzungen ins Englische, Französische oder auch Deutsche findet diese außergewöhnliche Autorin mehr und mehr Anhänger in der ganzen Welt. Anhänger, das ist allerdings ein zu schwacher Begriff. Man müsste eher von Liebhabern sprechen. Clarice Lispectors Roman und Erzählungen kann man unmöglich lauwarm begegnen. Entweder man entbrennt lichterloh für sie oder sie lassen einen gänzlich kalt. Ersteres allerdings kommt sehr viel häufiger vor. Clarice Lispector wird gerne mit Jorge Luis Borges und James Joyce, mit Marguerite Duras und Virginia Woolf und sogar mit Kafka in Verbindung gebracht, obwohl all diese Vergleiche ihren Eigenheiten nicht gerecht werden. Sie hat die brasilianische Literatur revolutioniert. Ihre weiblichen Figuren, schon das eine Errungenschaft, sprechen aus dem tiefsten Inneren heraus. die Komplexität des Empfindens, die Rätselhaftigkeit seelischer Vorgänge, die Zumutungen des modernen Lebens, auch die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts, all das bildet sich in ihren Texten ab, und zwar auf eine Weise, die das in ihnen schlummernde Geheimnis wahrt. Immer wieder von neuem kann man sich in ihre Geschichten hineinbegeben, in äußerst subtile Gefühlswelten, in die teils verstörenden, wahrhaftig empfundenen Sätze, und stets bleibt ein Rest an Ungewissheit oder Vieldeutigkeit. Ein Überschuss, der nicht von einer Kunstanstrengung herrührt, sondern gerade von Lispectors Versuch, so authentisch und spontan wie irgend möglich zu schreiben. Nur selten äußerte die Autorin sich zu ihrer Arbeitsweise. Vielleicht gerade deshalb, weil sie den Prozess des Schreibens nicht durch theoretische Überlegungen gefährden wollte. Zu kleinen Anmerkungen aber ließ sie sich hinreißen.
Es fällt mir nicht leicht, mich daran zu erinnern, wie und warum ich eine Erzählung oder einen Roman geschrieben habe. Wenn sie sich von mir gelöst haben, empfinde ich sie auch als fremd. Es geht hier nicht um Trance, aber die Konzentration aufs Schreiben scheint das Bewusstsein von allem abzuziehen, was nicht das Schreiben im engeren Sinne betrifft.
Diese erhellenden Zeilen sind einem ersten Band mit Erzählungen von Clarice Lispector angehängt, der von ihrem Biografen Benjamin Moser herausgegeben und von Luis Ruby aus dem Portugiesischen ins Deutsche gebracht wurde. Der zweite Teil erscheint im kommenden Jahr. Damit werden dann sämtliche Erzählungen der Autorin vorliegen. Nach einer davon ist Band 1 benannt. Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Die Texte sind chronologisch geordnet. Den ersten Geschichten folgen die Einzelveröffentlichungen, familiäre Verbindungen und die Fremdenlegion. Hinzu kommen noch solche, die unter dem Titel »Ganz hinten in der Schublade« gesammelt sind. Die frühen Erzählungen hat Clarice Lispector mit Anfang 20 geschrieben. Sie studierte damals Jura in Rio de Janeiro. Es ist die Zeit vor ihrer Heirat mit einem Diplomaten, mit dem sie Brasilien für einige Jahre verlassen sollte. Diese Geschichten, oftmals Bewusstseinsströme junger Frauen, die zwischen freiem Leben, Unabhängigkeit und Sehnsucht nach einem Mann, einer Ehe, einer konventionellen Verbindung pendeln, sind verwegen. Es gibt kaum wirkliche Plots. Es geht um emotionalen Aufruhr und Kontrolle, um Unsagbares, das in einem schweifenden Erzählton gestreift, aber nie gänzlich erfasst wird.
Plötzlich überkam sie ein Lächeln, ein Gedanke. Er würde zurückkommen. Er würde zurückkommen. Sie betrachtete den makellosen Morgen ringsum, atmete tief durch und spürte fast stolz ihren Herzschlag, gleichmäßig und voller Leben. Ein lauer Sonnenstrahl hüllte sie ein. Sie lachte. Er würde zurückkommen, denn sie war die Stärkere.
Familiäre Verbindungen erschien in Brasilien im Jahr 1960. Obwohl manche der Texte bis ins Jahr 1952 zurückreichten und bereits in renommierten Zeitschriften veröffentlicht worden waren. Für Clarice Lispector, deren erster Roman Nahe dem wilden Herzen 1943 gefeiert wurde und die dank ihrer literarischen Kraft, ihrer Intelligenz und Schönheit rasch selbst zu einem Star aufstieg, war es doch nicht immer leicht, einen Verlag zu finden. Viele ihrer Texte hatten den Ruf, sperrig zu sein, ungewöhnlich, fremd. Als Familiäre Verbindungen schließlich erschienen war, gab es begeisterte Reaktionen. Errico Verissimo schrieb ihr, es handle sich um die bedeutendste Geschichtensammlung des Landes seit Machado de Assis, der als wichtigster Autor Brasiliens galt und zu diesem Zeitpunkt immerhin schon seit mehr als 50 Jahren tot war. Da ist zum Beispiel die Erzählung »Rätsel in São Cristóvão«, die Lispector nach eigenem Bekunden selbst ein Rätsel geblieben ist. Wie beiläufig habe sie diese Geschichte geschrieben, so wie man ein Wollknäuel ausrollt. Tatsächlich wird der Text von einer eigentümlichen Atmosphäre getragen, erinnert an einen nächtlichen Traum. Drei Maskierte, der eine verkleidet als Hahn, der andere als Stier, der dritte als Ritter mit Teufelsmaske, kommen an einem dunklen Haus vorbei. Sie beschließen, ihre Kostümierung durch die Verzierung mit Blumen zu vervollkommnen, klettern über das Gitter in den Garten und machen sich an den Blumen zu schaffen.
Kaum jedoch hatte er den Stiel der größten Hyazinthe abgeknickt, gefror der Hahn zu Eis. Die beiden anderen standen still, mit einem Seufzen, das sie in Schlaf tauchte. Hinter der dunklen Fensterscheibe sah ihnen ein weißes Gesicht entgegen. Der Hahn war beim Abknicken der Hyazinthe erstarrt. Der Stier hatte die Hände noch in der Luft. Der Ritter, blutlos unter der Maske, hatte sich so sehr verjüngt, dass er wieder in der Kindheit und ihrem Schrecken angekommen war. Das Gesicht hinter dem Fenster schaute.
Vier Gespenster in der Nacht, herausgefallen aus der Wirklichkeit. Es ist faszinierend, wie Lispector diese märchenhafte Begegnung mit symbolistischer Kraft auflädt, wie eine unheimliche Magie entsteht und sich das Ganze dann in eine slapstickhafte Bewegung auflöst. Es ist eine kleine, das Unbewusste berührende Schauergeschichte, die ins Maimondlicht getaucht auch eine gewisse Komik atmet. Die Geschichten der familiären Verbindungen sind allesamt von einer schönen, knappen Doppelbötigkeit oder besser Bodenlosigkeit. Der Band Fremdenlegion erschien zum ersten Mal im Jahr 1964. Er enthält einen der merkwürdigsten, laut Lispector sogar leicht okkultistischen Texte, Die Henne und das Ei. Er beginnt sehr harmlos. Die Erzählerin sieht morgens auf dem Tisch ein Ei. Dieser Anblick aber führt zu einer zehnseitigen, das Ei in all seiner Kuriosität hin und her rollenden, das metaphysische streifenden, wild assoziativen, fantastischen, existenzialistischen Reflexion, die einen am Ende daran zweifeln lässt, ob es so etwas wie ein Ei überhaupt geben mag.
Was den Körper der Henne betrifft, so ist er der größte Beweis dafür, dass das Ei nicht existiert. Man braucht nur die Henne anzusehen, damit offensichtlich wird, dass das Ei unmöglich existieren kann. Und die Henne? Das Ei ist das große Opfer, das die Henne erbringt. Das Ei ist das Kreuz, das die Henne durchs Leben trägt. Das Ei ist der unerfüllbare Traum der Henne. Die Henne liebt das Ei. Sie weiß nicht, dass das Ei existiert. Wenn sie wüsste, dass sie ein Ei in sich trägt, würde sie sich retten?
Die Sprache von Clarice Lispector, obwohl sie einfach scheint, hat die größte Eindringlichkeit. Sie schlägt Haken, überrascht mit kuriosen Wendungen, spielt mit Tempo und Dynamik und spitzt zu, gerade weil sie oft lakonisch klingt. Übersetzer haben es, das wurde häufig beschrieben, mit den Texten von Lispector nicht leicht. Den Reiz ihres Werks hinüberzuretten in eine andere Sprache ist selbst ein Meisterstück. Luis Rubio ist das gelungen. Seine Übersetzung macht die Lektüre zu einem lang nachhallenden Vergnügen.
Ulrich Rüdenauer über Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau von Clarice Lispector, aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt von Luis Rubi, erschienen im Penguin Verlag.
Vamos pra lounge, beber vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão. Se encontrar e se perder, eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos entrar. A minha casa não é quente. Trago vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Eu e você assim de perto dá. Pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã. Só pra eu sacar se os olhos mudam de cor.
Tante Martel, so heißt der Roman von Ursula Merz, die Sie unter anderem auch aus dieser Sendung hier SWR 2 lesenswert als Literaturkritikerin kennen. Jetzt schreibt sie als Autorin und zwar über die eigene Familie. Vor allem ist dieses Buch ein sehr anrührendes Porträt ihrer Patentante, eben jener Tante Martel, deren Unscheinbarkeit auf den ersten Blick noch die hervorstechendste Eigenschaft ist. Aber Ursula Merz gelingt ein großes Buch über diese vermeintlich so kleine und geduckte Existenz. Das geht schon mit einer ganz starken Szene los. Tante Martel, eigentlich Martina, kommt 1925 zur Welt. Wieder ein Mädchen, sie ist die dritte Tochter. Eine Katastrophe für den Vater, der sich endlich einen Jungen gewünscht hatte. In seiner Wut und Enttäuschung meldet er sie auf dem Amt als Martin an. Für eine frühe Woche ihres Lebens ist Tante Martel auf dem Papier also ein Junge. Bis die Mutter einschreitet und den Vater zwingt, den Eintrag wieder zu ändern. Ursula Merz begrüße ich jetzt im Studio.
Guten Tag.
Frau Merz, diese Martin-Episode ist sowas wie die Urszene ihres Romans und sie ist auch der dunkle Schatten, der immer über Tante Martels Leben bleiben wird. Sie ist die ungeliebte dritte Tochter und bekommt das auch zeitlebens zu spüren, oder?
Ja, sie ist nicht nur die vom Vater ungeliebte dritte Tochter, sondern sie ist quasi dadurch, dass sie eine Woche lang eine Geburtsurkunde hatte mit einem falschen Geschlecht, bleibt es dabei, dass sie sich irgendwie als falsch empfindet, als nicht ganz richtig. Das trübt natürlich ihr Verhältnis zum männlichen Geschlecht, es trübt ihr Verhältnis zur Ehe. Sie heiratet nie, sie hat keine Kinder, sie ist Lehrerin, aber sie bleibt, und das ist eigentlich ein bisschen das Paradoxe ihrer Biografie, sie bleibt ihr Leben lang in ihrem Elternhaus. Die ganze Geschichte spielt in der pfälzischen Kleinstadt Zweibrücken. Sie bleibt immer dort leben, bis auf ein paar Jahre während des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit. Aber sie bleibt in gewisser Weise immer die Tochter ihrer Eltern oder sie ist eben die Tante für die Familien ihrer Schwestern, aber sie ist Tante, wie das in dieser Zeit eben hieß, heute würde man sagen Junggesellin, aber damit ist auch sozusagen ihr Tante-Status festgelegt.
Manche Stellen in dem Buch sind schon so, dass man schlucken muss, zum Beispiel wenn der Vater diese ungewollte Tochter mit dem Gürtel züchtigt, an ihr lässt er seine ganze Wut aus, nicht an den Schwestern. Aber, und das ist auch das Schöne und das Tröstliche an dem Roman, es gibt auch viel Humor, so wie Sie diese Tante beschreiben. Der liegt schon darin, wie Sie auf Tante Martel blicken, diese eigenwillige, auch manchmal schrullige Tante. Ihr Blick ist, mein Eindruck, ist manchmal befremdet, aber durchaus auch liebevoll. Und sie spricht bei Ihnen im schönsten Pfälzisch.
Sie spricht Pfälzisch. Der Dialekt ist ja etwas, was den Menschen unglaublich entschlüsselt geradezu. Wir haben uns ziemlich abgewöhnt, Menschen mit ihrem Dialekt wahrzunehmen, mit ihren vielen regionalen Dialekten. Leider ist der Dialekt, hat er so das Image des Provinziellen bekommen bei uns. Also etwas, was man versucht zu überwinden. Also viele Leute sagen, ja, ich habe früher auch Bayerisch oder Pfälzisch oder irgendwas, aber man einigt sich sozusagen auf das Hochdeutsch als die Sprache des bürgerlichen Erfolges. Erstens mal ist der Dialekt natürlich nicht ein Kennzeichen der Provinz, der Stuttgarter Dialekt, der Frankfurter, der Hamburger, der Berliner. Und zweitens, wenn ein Mensch den Mund aufmacht und auch nur einen Satz im Dialekt spricht, öffnet sich sofort ein ganz großer Raum um ihn herum. Also Dialekt ist ganz wichtig für einen Menschen.
Und um mal zu hören, in welchem Sound Sie nun Tante Martel beschreiben, würde ich Sie gerne den Anfang des Buches kurz lesen lassen.
Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem langgezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag.
Dieses markante Stöhnen, das Sie beschreiben, das erzählt ja auch schon viel über diese Tante, habe ich mir gedacht.
Diese Passage sagt irgendwie zweierlei, nämlich, dass wir unglaublich viel telefoniert haben. Also, weil sie lebte in Zweibrücken, ich lebe seit vielen Jahrzehnten in Berlin. Und das Telefon war, vor allem je älter sie wurde, unsere Hauptverbindung. Dieses Stöhnen ist, wie soll ich sagen, ist ein Ausdruck für etwas, was nicht in Worte gefasst wird. Und zwar also nicht nur eine Art von Leid oder eine Art von Urschmerz oder wie man sich das vorstellen könnte. Also es gab auch das Pendant des Freudenstöhnen, also wenn sie etwas Tolles erlebt hatte oder etwas gegessen hatte. Also dann klang es ganz, ich will es jetzt nicht so imitieren, dann war das auch so ein langer Laut, der den Sätzen voranging, aber er ging sozusagen akustisch in die Höhe. Ja, es war dann eher so ein Freudenstöhnen. Aber dieses, dass sie einen Ton, ein Geräusch benutzte, um sich auszudrücken, das ist sehr typisch für diese Figur.
Ihre Mutter, das ist die mittlere dieser drei Schwestern, Rosemarie. Mhm. Und die war ja so der Liebling der Familie. Sie war die hübscheste und sie war auch noch ziemlich clever. Während Martina Martel ihr Leben lang ja die Rolle dieser Unauffälligen einnimmt und die ja auch pflegt in gewisser Weise. Was war das für ein Verhältnis zwischen den beiden Schwestern? Das war immer eine Konkurrenz, oder?
Ja, diese beiden Schwestern haben in einer lebenslangen existenziellen Rivalität gelebt. Ich kann es nicht anders sagen. Vor allem Martel, die war das Entlein neben dem Schwan. So hat sie sich definiert. Man muss schon sagen, der Fluch des Lebens von der Martina, der Martel, war, dass sie sich in allem, was sie konnte, wie sie aussah, was sie tat, aus Rosa abgeleitet hat. Also sie kam nicht von diesem Gegenbild los. Und das Gegenbild wiederum, Rosa, hat auch alles dafür getan, um ihr Material irgendwie zu liefern. Es hatte auch komische Züge, muss ich sagen. Also es hatte irrsinnige Züge und auch sehr komische. Rosa, also meine Mutter, hat unglaublich gern und viel Süßigkeiten gegessen. Sie war am Ende, in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens, immer krank, wo man sagen will, du hast einfach den ganzen Tag nur Schokolade gegessen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du Bauchschmerzen hattest. Also sie hat Süßes gegessen, unendlich gerne und viel. Das hieß für Martel, dass sie alles Süße verachtet. Das hieß aber auch, dass sie, wenn man mit ihr beim Frühstückstisch saß, mindestens dreimal zu hören bekam, ich trink mein Kaffee schwarz und ohne Zucker. Das Rosa stüppt ju noch an Schokolade. Also das war eine Obsession der Rivalität.
Ich musste auch an Aschenputtel denken bei dieser Geschichte. Ich lese gerade viele Märchen mit meiner Tochter. Ohne dass freilich am Ende der Prinz auftaucht. Es gibt allerdings ein anderes, sehr schönes und irgendwie versöhnliches Ende, das tatsächlich mit dem Auftauchen eines Mannes zu tun
hat. Verraten wir aber nicht, aber es taucht am Ende ein Mann auf.
Das ist sehr schön, kann man auf keinen Fall verraten. Auf den ersten Blick ist das ein trauriges Leben, eines, das sich eben in dieser Tantenrolle erfüllt, eine unscheinbare Nebenfigur der Familie, eine, die zeitlebens um diese Liebe des Vaters kämpfen muss, ihn sogar am Ende noch aufopfern pflegt. Aber, das schreiben Sie auch im Roman, für Sie gibt es zwei Versionen dieser Tante Martel.
Wichtig, ja.
Sie war eben auch eine sehr starke und gar nicht zwangsläufig so unglückliche Frau.
Naja, wir haben zwei Aspekte vielleicht noch nicht so beleuchtet. Das eine ist der Generationenaspekt. 1945, am Ende des Zweiten Weltkrieges, war sie 20 Jahre alt. Sie gehörte im Grunde genau zu der Flakhelfer-Generation. Die Generation, die als Kinder eigentlich ins Hitler-Regime reingekommen sind. Die saßen als Kinder in der Grundschule mit dem Hitlergruß. Die kannten nichts anderes. Ja, die kannten keine Weimarer Republik. Die sind sozialisiert worden mit dem Nationalsozialismus und waren in Anführungsstrichen nicht schuld und nach 45 besonders verloren. Und sie gehörte zu dieser Frauengeneration, wo jetzt mal ganz pragmatisch einfach viele, viele Männer fehlten. Es gibt in dieser Generation einfach viele Junggesellinnen und viele Tanten. Das führte wiederum aber auch dazu, dass sie keine Hausfrau wurde, weil niemand sie versorgt hat oder hätte. Sie war Lehrerin, sie hatte noch im Dritten Reich diese Kurzausbildung zur Volksschullehrerin gemacht. Sie war ab Mitte der 50er Jahre verbeamtet. Sie wohnte zwar im Elternhaus, aber sie hatte immer ihr eigenes Konto, ihr eigenes Monatsgehalt. Sie hat sehr früh einen Führerschein gemacht, sie hatte ihr eigenes Auto und sie war auch eine sehr mutige, sehr neugierige und auch sehr auf die Welt neugierige. Sie hat wahnsinnig gerne gereist, ist schon in den 50er Jahren mit ihrem Käfer über die Alpen nach Italien gejuckelt. Welche deutsche Hausfrau hätte das damals gemacht, ohne einen Mann? Also sie war sozusagen durch die Umstände auf eine Weise emanzipiert, wie man sich das heute erwartet, und auch sehr erwachsen.
Da war sie also ganz anders auch als diese beiden Schwestern, die ja diesen klassischen bürgerlichen Weg.
Die beiden anderen Schwestern, die älteste haben wir noch nicht so erwähnt, die war auch so neutral, ja, die war nicht so wichtig. Aber Rosa und die andere hieß Bärbe, die haben, und das steht im Roman, aber es entspricht wirklich auch der Realität, nie in ihrem Leben eine Sparkassenfiliale betreten oder einen Überweisungsschein ausgefüllt. Die wussten nicht, wie man an Geld kommt, wenn der Ehemann es nicht gemacht hätte. Die wussten auch nicht, was das Wort Getriebe bedeutet beim Auto. Die wussten nur, dass man da rechts vorne sitzt und sich rumfahren lassen kann.
Ja, also für mich war das hochinteressant, das heute als Frau zu lesen, als Mann ist es auch interessant zu lesen. Man denkt, meine Güte, was haben wir doch für ein unabhängiges, selbstbestimmtes und privilegiertes Leben im Vergleich dazu. Es ist natürlich oft extrem anstrengend. Wir haben viele Wahlmöglichkeiten, die können einen auch mal überfordern. Aber ich habe gedacht nach der Lektüre, ich will gar nicht mehr so laut klagen, als ich das ja. Buch gelesen habe.
Ja.
Also schauen Sie auch so auf diese Generation, wenn Sie das so vergleichen.
Ja, also ich meine, ich glaube, das, was diese drei Schwestern auszeichnet, ist, dass sie natürlich so ganz besonders, fast wirklich, wie Sie sagen, fast wie im Märchen solche Typen sind, so verschiedene Typen. Und aber auch dann wiederum so exemplarisch. Also die beiden Hausfrauen, Rosa und Bärbel, waren auch in einer Weise weltunerfahren. Übrigens nicht schüchtern oder so oder willensschwach, keineswegs. Aber irgendwie so weltunerfahren, da gab es natürlich auch in diesen Generationen viele andere Frauen. Und Tante Martel war in ihrer, auch das gehört dazu, lebenslangen Jungfräulichkeit wiederum auch ziemlich extrem. Das heißt, die waren sehr scharf gezeichnete, trotzdem aber exemplarische Charaktere. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist unfasslich, wie historisch nah uns das noch ist. Das vergisst man immer wieder, dass noch in den 70er Jahren Frauen die schriftliche Erlaubnis des Mannes brauchten, um irgendwo arbeiten zu dürfen.
Familie ist was, das für jeden irgendwie mit sehr starken, oft auch widersprüchlichen Emotionen verbunden ist. Wann war Ihnen klar, dass Sie über Tante Martel schreiben wollen und wann war Ihnen das möglich?
Es war mir überhaupt erst möglich, über all diese Familienmitglieder, über die Tante, ihre Schwestern, meine Mutter und so weiter, über die Großeltern zu schreiben, nachdem alle nicht mehr lebten. Als letzte ist tatsächlich Tante Martel gestorben vor 6 Jahren. Das hat nicht nur, sagen wir mal, literaturethische Gründe, sondern rein arbeitstechnische. Zum einen die Freiheit, Personen, die ich persönlich kannte, zu Figuren zu machen, die hatte ich erst, als es sie nicht mehr lebend gab. Und dazu kommt, ich hätte schlecht morgens an der Schreibmaschine bzw. am Laptop sitzen können und über eine Figur namens Tante Martel schreiben. Und nachmittags klingelt das Telefon und sie ist dran und fängt an zu stöhnen. Sie hieß nicht Martel, aber das wäre gar nicht gegangen, also rein technisch. Es gab nie einen Moment oder ein Erlebnis oder so, in der ich dachte, so jetzt schreibe ich diese Geschichte. Es hat sich auf eine eigenartige Weise ergeben. Nicht alles an dem Roman ist übrigens autobiografisch. Bei weitem nicht. Also es ist eher so, man könnte das vielleicht glauben, weil mein Name auftaucht und auch von mir mal als Literaturkritikerin die Rede ist. Das muss aber nicht heißen, dass alles 1:1 real ist. Angefangen hat es als Erzählung und wurde dann immer mehr zu einem Porträt.
Was würde Tante Martel heute sagen, wenn sie wüsste, Sie haben ein Buch über sie geschrieben?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Also, als erstes würde ich sagen, Ussi, was fällt denn dir ein, über mich ein Buch zu schreiben? Ich bin doch gar nicht wichtig und was denkst du denn? Dann würde ich sagen, Tante, erstens mal bist du durchaus wichtig und du bist sehr interessant. Zweitens, schau mal, es ist doch auch vernünftig. Man verdient ja auch ein bisschen Geld mit so einem Buch. Das wäre das Argument. Ah jo, wenn du meinst, dass du was damit verdienst, dann mach's halt.
Herzlichen Dank, Ursula Merz. Tante Martel heißt ihr Roman. Er ist bei Piper erschienen und unser SWR2 Buch der Woche. Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite swr2.de.
De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida. Sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir, ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta, me colha madura do pé.
Sie hören das SWR2 Lesenswert-Magazin mit Musik von Maria Gadu. Vor ein paar Jahren entdeckte der schottische Schriftsteller John Burnside in einer Zeitschrift Fotos der deutschen Sängerin Lena Meyer-Landrut. Sie erinnerte ihn sofort an eine Frau, in die er vor 40 Jahren rettungslos verliebt war. Aus den beiden wurde nichts und Burnside fast verrückt. Jetzt, Jahrzehnte später, gab die Geschichte immerhin den Anstoß zu einem wunderbaren Buch. Über Liebe und Magie. I Put a Spell on You. Ist nicht nur ein Text über die verlorene große Liebe seines Lebens, sondern über die Liebe überhaupt, auch über ihre Abgründe. Und über tröstende, schöne Love-Songs, wie das titelgebende I Put a Spell on You. Thomas Palze hat über Liebe und Magie begeistert gelesen.
Was für ein Buch. Ein Buch voller Erinnerungen, Abschweifungen, essayistischer Passagen, melancholischer Rückblicke, kluger Einsichten und gnadenloser Selbstbetrachtung. Ein sinnliches Buch, ein Buch über die dunklen Seiten der Liebe, über die Magie der Liebe und über die Liebe zur Magie, aber nicht im Sinne des Hokuspokus, sondern Liebe zu jenem magischen Anteil an der Welt, der dafür verantwortlich ist, dass diese mehrdeutig bleibt, opak, unauflösbar, man muss ihn halt nur wahrnehmen. Burnside nimmt ihn wahr. Über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, ist das dritte Erinnerungsbuch des schottischen Schriftstellers John Burnside nach Lügen über meinen Vater und Wie alle anderen. Der Song I Put a Spell on You, der den Titel ergänzt und auf den Punkt bringt, ist legendär. Er ist am eindrücklichsten von einem Schwarzen namens Screamin' Jay Hawkins gesungen und performt worden, und Hawkins war es auch, der den Song geschrieben hat. Als John Burnside das Stück im Alter von 9 bei seiner Cousine Madeline zum ersten Mal hört, zunächst allerdings in der Fassung von Nina Simone, wird ihm sofort klar, dass dies das Schönste ist, was er je gehört hat und je zu hören bekommen wird. Das Stück verzaubert ihn, so wie der Song selbst vom Verzaubern handelt. Dass übrigens die Cousine Madeleine heißt, ist sicher Proust geschuldet, der dem gleichnamigen französischen Gebäck ein Denkmal gesetzt hat, weil es bekanntlich dessen Suche nach der verlorenen Zeit ausgelöst hat. In dem Buch Liebe und Magie begibt sich ja auch Burnside auf die Suche nach der verlorenen Zeit, nach seiner Kindheit und Jugend und nach all den Lieben, die sein Leben geprägt haben, den flüchtigen Affären, den Kneipenflirts und unglücklichen Verirrungen im schottischen Cowdenbeath, den verstörenden Begegnungen. Im Anschluss an die kleine Szene mit seiner Cousine erlaubt sich Burnside eine Abschweifung, wie er sie sich noch öfter in dem Buch erlauben wird. Eine Abschweifung darüber, dass I Put a Spell on You genau das meint, was Klemmer einst bewirkt hat, die bekannte Welt verändern und verzaubern zu können.
Niemand kümmert es heute noch, dass das Wort Glamour dieselbe Etymologie wie das Wort Grammatik hat, womit früher jede Form von Schreiben gemeint war. Eine Aktivität, die an sich bereits von der Aura des Magischen umgeben ist, vor allem in Gesellschaften, in denen die Menschen des Schreibens noch unkundig sind. Oder wie das französische Grimoire, was ein Buch der Bannflüche und Zaubersprüche meint. Ein Buch mit hochspezialisierten Texten also, die, wenn sie von der richtigen Person adäquat ausgesprochen werden, die bekannte Welt verändern können.
Der Song ist, wie das Madeleine-Gebäck bei Proust, Auslöser für das ganze Buch. Überhaupt sind es neben Referenzen an Spielfilme meist Songtitel, die die einzelnen Lebensphasen chiffrieren und damit die Kapitel, die die Figur Burnside im Lauf der Zeit durchläuft und die der Autor Burnside in einer Sprache reflektiert, die das Erlebte über das Erleben hinausträgt. Schon der Knabe trifft seine Mutter häufig in der Küche an, wo er sieht, wie sie dem kleinen Transistorradio lauscht und mitsingt. Und die das Kartoffelmesser sinken lässt, um sich ans Fenster zu stellen und still zuzuhören, wenn es Liebeslieder sind, die vom Radio gebracht werden. Denn das sind Lieder, von denen sie ganz offenbar verzaubert wird. Die Verzauberung ist das eigentliche Thema des Buchs. Die Verzauberung durch die Liebe, aber auch die Verzauberung der konkreten Welt mit ihren umwerfenden Details.
Wie die meisten Jungen wurde ich gezwungen, meine infantile Treue zur heidnischen Welt zwar nicht völlig aufzugeben, sie aber doch deutlich herunterzuspielen, sobald ich zur Schule ging. Das zog auch den Verzicht oder doch zumindest das pflichtbewusste Verheimlichen gewisser erotischer, für jene Welt aber überaus natürlicher Vergnügungen nach sich. Die Lizenz, berühren und riechen zu dürfen, wie es mir beliebte. Die Freiheit, ein Vogelei in meinen Mund zu nehmen und seine Wärme zu genießen. Eine nie zögernde kindliche Neugierde hinsichtlich Körper und Substanzen, Schimmel, Ablagerungen, Flecken, Ausdünstungen und Körperflüssigkeiten.
Burnside leidet unter Schlaflosigkeit, aber sie ist auch oft Quelle seiner Kreativität. Sie prägt, wie er an einer Stelle sagt, Textur und Schwerkraft seiner Tage und Nächte. Eines Tages sitzt er in einer Bar eines typischen gesichtslosen Firmenhotels. In Gedanken versunken, merkt er erst gar nicht, dass sich ein junger Mann namens Simon neben ihn niedergelassen hat und darauf wartet, ein Gespräch zu beginnen.
Nach einigen Drinks lädt er mich zu einer Party im Norden der Stadt ein. Eine Party in einem Lagerhaus mit Live-Musik, mit Leuten aus dem Kunstmilieu und allem, was so dazugehört. Und obwohl ich ahne, dass ich es noch bedauern werde, folge ich ihm schließlich, auf der Suche nach einem Phantom, an das wir beide nicht recht glauben, hinaus in die Nacht.
John Burnsides Buch »Liebe und Magie« ist ein ungewöhnliches Buch, sinnlich, fantastisch, magisch, doch dabei ganz irdisch, ohne jeden faulen Zauber, zwischen innerem und äußerem Erleben elegant hin- und herpendelnd. Dabei sind ihm die materiellen Grundlagen der Träume und Verzauberungen sehr klar, zum Beispiel die skandalöse Ausbeutung der schwarzen Musik durch die Weißen, etwa die Behandlung des schwarzen Screamin' Jay Hawkins durch die weiße Musikindustrie. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass Magie, wie sein Buch zeigt, nichts weiter bedeutet, als auf eine bestimmte Weise offen für die Welt zu sein, als stünde die Tür einen Spalt breit offen. Wer wissen will, was man dann sieht oder sehen kann, sollte Liebe und Magie lesen.
Thomas Palzer hat über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, des Schotten John Burnside gelesen, aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben, erschienen bei Penguin.
Brilha e não para, tuas mãos de fazer tudo e até a vida que chamo de minha, neguinha, te encontro na fé, me mostra um caminho agora, um jeito de estar sem você, o apego não quer ir embora, de acho ele tem que querer. Oh meu pai do céu, limpe tudo aí, vai chegar a rainha precisando dormir. Quando ela chegar, tu me faça um favor, dê um banto a ela, que ela me pense aonde eu for.
SWR 2 lesenswert, und wir reisen jetzt nach Amsterdam. Dort vor dem Königspalast schieben sich heute die Touristenmassen entlang. Die meisten wollen in der berühmt-berüchtigten Kalverstraat shoppen, die direkt am Palast beginnt. Dahinter wird's etwas ruhiger. Ein paar Minuten laufen und dann schlägt die Turmuhr der Westerkerk, die in den 40er Jahren auch Anne Frank in ihrem Hinterhausversteck an der Prinzengracht hörte. Auch der Autor Theo Theissen kannte diesen Klang. Er wuchs Ende des 19. Jahrhunderts auf der anderen Seite der Gracht im Arbeiterviertel Jordan auf. Hier spielt auch sein bekanntester Roman, Ein Junge wie Kees, ein niederländischer Klassiker, der jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt wurde. Katharina Borchert hat den Roman gelesen und sie hat sich auch die Gegend angeschaut.
Eine enge Gasse nahe der Prinsengracht in Amsterdam. Schmale hohe Häuser aus rotbraunem Backstein. Autos passen nur mit Mühe durch. In dieser Gasse wuchs der Autor Theo Theissen auf, Ende des 19. Jahrhunderts. Seine Eltern hatten hier ein kleines Schuhgeschäft.
Willkommen im Theo Theissen Museum, und so am Geburtsort von Theo Theissen.
Heute beherbergt das ehemalige Ladenlokal das Theo Theissen Museum, das persönliche Dokumente des Autors zeigt, die Originalausgaben seiner Bücher und seine späteren sozialpolitischen Schriften. Ein paar deutsche Journalisten sind angereist, um die Gegend kennenzulernen. Denn gerade ist der Roman »Ein Junge wie Kees« auf Deutsch erschienen, Theissens bekanntestes Buch. Der Roman spielt um das ehemalige Geschäft herum. Übersetzt hat ihn Rolf Erdorf.
Sie sind ja jetzt im sogenannten Jordanviertel. Man sieht, das sind alles sehr kleine Häuser. Dieses Haus wird eine Breite haben von vielleicht 4 Metern, 4,5 Metern. Und genau das hier ist die Proportion, in der die Familie mitsamt ihrem Schuhladen gelebt hat. So muss man sich das vorstellen, dass hier vorne das Geschäft ist. so ungefähr bis zur Hälfte. Und dann gibt es hinten noch eine sogenannte Obkammer, also ein Zimmer, das so einen halben Stock höher liegt und nach hinten rausging, das sie dann später auch untervermieten, um leben zu können.
Insgesamt hausten damals 22 Menschen in dem Gebäude. Wenn man die oberen Geschosse einbezieht, rechnet Peter-Paul de Bar vom Museumsvorstand vor.
Diese Situation ist typisch für die gesamte Jordaanviertel. Bis vor etwa 40 Jahren war es ein typisches Arbeiterviertel. Und darüber hinaus der ärmste und der dichterste besiedelde Teil von Amsterdam. Die Solidarität der Einwohner des Jordaan is in de loop der tijd sterk romantisiert worden, obwohl in Wirklichkeit das Elend groß war.
Theo Theissen kannte dieses Elend. Sein Vater erkrankte an Tuberkulose und starb früh. Das stürzte die Familie in große Not. Genau davon erzählt Theissen in seinem Roman Ein Junge wie Kees. Vom kargen Leben einer einfachen Familie, dem Tod des Vaters und dem Absturz der Hinterbliebenen ins totale Prekariat. Keine guten Voraussetzungen für den 12-jährigen Kees, der so gerne etwas Besonderes wäre und doch schon so früh lernt, brav und pragmatisch zu sein. Theo Theissen schreibt im Vorwort:
Viele Leute scheinen Kees Barkels überhaupt nicht gekannt zu haben, was eigentlich kaum zu verstehen ist. Ist er denn nicht praktisch der bedeutendste Junge gewesen, den es je gegeben hat? Nur durch einige unglückliche Zufälle ist aus ihm kein berühmter Mann geworden, aber dafür konnte er doch nichts. Jedenfalls ist es kein Grund, gleich so zu tun, als hätte es ihn gar nicht gegeben.
Ich bin froh, dass ich ihn kannte, schreibt Theo Theissen weiter. Klar, ähnelt Kees seinem Erfinder doch sehr. Obwohl Theissen bereits um die 40 war, als er Kees Geschichte schrieb, gelingt es ihm vortrefflich, aus vorwiegend personaler Perspektive zu erzählen und dabei ganz dicht bei Kees zu bleiben. Einem Jungen, den sein Wunsch, etwas Besseres zu sein, auch recht einsam macht. Theissen wagt damit etwas mehr als die sehr begrenzte Ich-Perspektive eines 12-Jährigen, schwingt sich aber nicht zur Allwissenheit auf. Deshalb kann Theissen auch keinen gesellschaftspolitischen Horizont einarbeiten, was ein bisschen schade ist. Wüsste man doch gerne mehr über die Regentschaft der noch sehr jungen Königin Wilhelmina zu jener Zeit und über das Engagement der niederländischen Sozialdemokraten für die Amsterdamer Unterschicht. Doch versteht Kees eben noch nichts von Politik. Andererseits gelingt es Theissen ganz hervorragend, in seinem Roman das Zeitgefühl eines Schuljungen einzufangen. Rolf Erdorf.
Das Erzähltempo ist langsam. So für ein Kind dauert ein Tag unglaublich lange. Und das ist der Rhythmus dieses Buches. Andererseits ist die Kindheit wahnsinnig kurz. Die hörte mit 12, mit 13 hörte die auf. Dann war Schluss mit Kindheit. Dann fing das Arbeitsleben an. Schluss mit Jugend war spätestens mit 20. Da wurde eine Familie gegründet, der Ernst des Lebens.
In der ersten Hälfte hat der Roman einige Längen, was daran liegt, dass Kees sich viele Alltagssituationen zuvor ganz grandios ausmalt, dass diese sich dann aber in der Realität doch viel profaner abspielen. Dadurch erlebt der Leser viele Szenen quasi doppelt. Es gibt aber wohl kein literarisches Werk, das die Tagträume eines Menschen so konsequent einfängt wie dieser Roman. Oft fantasiert Kees, wie er etwas hermachen könnte, etwa indem er Touristen auf Französisch anspricht. Oder er träumt, dass er Rosa Overbeck beeindruckt, in die er sehr ernsthaft und sehr herzzerreißend verliebt ist. Auch für kindliche Spleens hat Theo Theissen ein gutes Auge. Berühmt wurde der sogenannte Schwimmbadpass, der Schwimmbadschritt, in dem Kees durch die Straßen lief. Ein paar Amsterdamer Jungen demonstrieren den Schritt vor dem Theo Theissen Museum. Große Freude allerseits, viel Gelächter bei deutschen Journalisten und niederländischen Passanten.
Wenn man schnell vorankommen wollte, musste man sich beim Gehen vornüber neigen, ganz als ob man ständig hinfiele und dann immer die Arme schwenken, hin und her. Auf diese Art des Gehens verlegte sich Kees ganz speziell. Er führte diese Art des Schaukunstlaufens auch in der Schule ein und hatte viel Erfolg damit. Wochenlang sah man die Jungen seiner Schule mit ernsten Gesichtern die neue Gangart betreiben.
So richtig kennen die Jungs von der Schwimmbadschritt-Performance den 12-jährigen Case aber noch nicht. Mit 8, 9 Jahren sind sie eigentlich auch noch zu jung für den 400-Seiten-Roman.
Toevallig op vakantie heb ik het boek gekregen. Mijn vader had het geleend van de Biep. Alleen, ik heb het nog niet gelezen. Maar ik denk dat ik het nu wel ga lezen.
Sein Vater habe den Roman über die Ferien bei der Bibliothek geliehen. Jetzt wolle er ihn auch mal lesen, sagt dieser Junge. Die anderen wollen es jetzt auch probieren.
Volgens mij is het niet door het hele land bekend, maar ik denk dat redelijk wat mensen hem wel kennen, hoor.
Es würden schon viele Leute den Roman kennen, aber vielleicht nicht im ganzen Land, vermutet dieser Junge.
In Amsterdam kennen wel veel mensen, lijkt me.
In Amsterdam allerdings, meint ein anderer, da sei er schon ziemlich bekannt. Fakt ist, ein Junge wie Kees gehört zu den modernen niederländischen Klassikern. Matthijs van Nieuwkerk, der bekannteste Moderator des Landes, erzählte kürzlich in einem Videoclip, ein Junge wie Kees sei sein Lebensbuch und er würde es jedes Jahr im Januar wieder aufs Neue lesen. Und auch in den ganz aktuellen Romanen von Wonne van der Meer und von Sander Kollard taucht Kees auf. Nicht weit vom Theo Thijssen Museum ist sogar eine Brücke nach ihm benannt, die Kees de Jongenbrug. Bernhard Kruithoff vom Museum führt hin.
Und hier ist Kees de Jongenbrücke und die nächste Brücke ist die Rosa Overbeek-Brücke. Das ist sein Geliebter, man hat es gehört. Und Sie können so einander jetzt noch sehen und zuwinken. Es ist vor 15 Jahren, dass die Brücke hier diesen Namen bekommen hat. Und das war sehr feierlich von uns mit einem Schwimmbadschritt gefeiert.
Feiern mit dem Schwimmbadschritt. Katharina Borchert war auf den Spuren von Theo Thijssen in Amsterdam und hat seinen niederländischen Klassiker vorgestellt. Ein Junge wie Kees aus dem Niederländischen von Rolf Erdorf, erschienen im Wallstein Verlag.
Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu, imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia mão. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar.
La Serenissima, die heiterste. Venedig hat schon immer die Dichter angezogen, die sich vom Charme des Vergänglichen, von den kühnen Palazzi, von dem speziell schönen Licht der Lagunenstadt inspirieren ließen. Hans-Josef Orteil ist auch einer, der Venedig verfallen ist und über die vielfältigen Verführungen der Stadt schon viel geschrieben hat. In seinem neuen Roman, Der von den Löwen träumte, folgt er einem anderen großen Autor nach Venedig. Ernest Hemingway hielt sich Ende der 40er Jahre eine Zeit lang dort auf, versprach sich Heilung von einer schweren persönlichen und kreativen Krise. Am Ende sind es bei Orteil vor allem die Begegnungen mit zwei Menschen, die Hemingway aus seiner Schreibblockade lösen. Ein Künstlerroman und eine Liebeserklärung an die Stadt, die viele für die schönste der Welt halten. Frank Hertwig über Der von den Löwen träumte.
Ein Roman, der vergangene Zeiten aufruft, als würde man auf Arte in einen Schwarz-Weiß-Film zappen. Ein Roman über Ernest Hemingway. Wann hat man denn den gelesen? Was denn überhaupt? Oder erinnert man sich eher an einen Typus, an eine Haltung? An einen, der den Stierkampf verherrlicht hat, der in beiden Weltkriegen gekämpft hat, der mehr trinken konnte als eine ganze Kompanie, ein echter Macho eben, Großwildjäger, ein echter Kerl in den Zeiten, als die Schriftsteller noch boxen konnten. Das alles blitzt schon auf, wenn man den Titel des neuen Romans von Hans-Josef Orteil liest, Der von den Löwen träumte. Aber wir erleben Hemingway in einer Krise. Sein Image ist längst schon ein Klischee geworden, ein Gehabe, dem er nacheifert. Ernest Hemingway spielt die Rolle Ernest Hemingway. Bis zum nächsten Absturz, bis zum nächsten depressiven Schub. Schon lange hat er literarisch nichts Bedeutendes mehr veröffentlicht. Gerade war er noch als Kriegsberichterstatter, als Embedded Journalist bei der Befreiung von Paris dabei. Und darum träumt er davon, aus diesen Erfahrungen ein neues Krieg und Frieden zu schreiben, der Tolstoi des Zweiten Weltkriegs zu werden. Also beschließt er mit seiner vierten Frau Mary, 1948 für einige Zeit nach Venedig zu ziehen, um Ruhe und Inspiration zum Schreiben zu finden, um seine zermürbende Schreibblockade zu überwinden. Mit dieser Szene beginnt der Roman von Hans-Josef Orteil. So wie der Leser ihn betritt, betritt Ernest Hemingway Venedig. Und von Anfang an kreist alles um ihn. Kein Wunder, wenn man ganz unbescheiden das erste Haus am Platz bezieht, das Critti Hotel. Und auch Harry's Bar ist nicht weit. Hemingway ist seltsam wankelmütig. Ohne Aufmerksamkeit geht nichts und mit noch weniger. Um ihn herum erfindet Orteil die typische italienische Familie Carini. Sie bildet gleichsam das Bodenpersonal für Hemingways Schreibträume. Und in vielen Perspektivenwechseln das erzählerische Spiegelkabinett, um den dann doch irgendwie simplen Charakter Hemingways einzufangen. Da ist Sergio, der Vater, mit dem großen Ehrgeiz, das bestverkaufte Enthüllungsbuch über Hemingways Venedig-Aufenthalt zu schreiben. Dann Elena, eine italienische Parademutter und natürlich hervorragende Köchin. Schließlich Martha, die patente und pfiffige Tochter, klug, lernbegierig und sehr vernünftig. Und der Bruder Paolo mit einer künstlerischen Ader, der zu Hemingways Begleiter wird und ihn aus dem Trubel von Venedig entführt, indem er ihm den kargen Charme der Laguneninsel Torcello erschließt. Soweit, so gut, aber das gibt noch keinen Roman. Keinen für Ernest Hemingway und keinen für Hans-Josef Orteil. Es fehlt die Liebe. Also erscheint eine junge Venezianerin, Adriana Ivancic. Der über 30 Jahre ältere Hemingway umgarnt die junge Frau nach allen Regeln der Liebes- und Schreibkunst. Und das unter den Augen seiner eifersüchtigen Ehefrau. Aber auch das ergibt nicht wirklich einen Plot. Orteil ist ein Autor der heilen Welt, ja der Idylle. Man streitet sich, aber nicht zu sehr. Man bricht miteinander, aber nicht endgültig. Man verliebt sich, aber doch platonisch. Mehr noch wird gegessen und getrunken. Liebe geht buchstäblich durch den Magen. Darum verirrt sich dieser Roman auch teilweise auf Seitenwegen quasi im Labyrinth der Serenissima. Er ist ein subjektiver Reiseführer, ein emphatischer Hymnus auf Venedig. Man sieht den passionierten Venedigreisenden Hans-Josef Orteil buchstäblich durch die Gassen und über die Brücken flanieren. Und darum ist dieser Roman zugleich ein Roman übers Schreiben. Wodurch wird eine Erzählung inspiriert? Wann schreibt sie es am besten? Im Überschwang der Gefühle oder bei klarem Verstand? Ist es unmoralisch, die Realität auszubeuten? Und wer hat die Kontrolle über seinen Text? Der Autor? Der Dompteur? Oder doch seine Geschöpfe? Die Löwen? Aber immerhin bringt die verquere Liebeskonstellation ein Ergebnis. Hemingway veröffentlicht 1950 einen Roman. Er heißt »Über die Flüsse und in die Wälder«. Die Kritik lässt kein gutes Haar an ihm. Und spätestens jetzt wissen wir, Realität und Fiktion schlagen noch einen Haken. Es gibt sie wirklich, die Muse Adriana Ivancic. Und nicht nur die Bewohner Venedigs, auch der literarische Betrieb hat sich für die große Paparazzi-Frage interessiert, wie weit ging es nun, das Verhältnis zwischen dem älteren Mann und der jungen Frau. Und weil Sergio Carini sein Enthüllungsbuch nicht geschrieben hat, hat es, wenn man so will, Hans-Josef Orteil geschrieben. Aber eben dezent und diskret, wie man es von diesem Autor kennt. Doch es gibt doch noch eine erfundene Seite. Auf einem Foto dieser Venedig-Episode, das auch das Cover ziert, sieht man Hemingway mit einer Flinte in der Hand auf Entenjagd. Hinter ihm ein junger Mann am Ruder. Das könnte Orteils Inspirationsquelle für Paolo gewesen sein. Und dieser Paolo, dieser junge Freund, ist die zweite Muse im Roman. Sie kämpft um ihren Einfluss, ist verzweifelt über Hemingways Liebesgesäusel. Sie zwingt Hemingway einen zweiten Text ab, einen über einen älteren Mann, einen, der nicht junge Frauen jagt, sondern große Fische. Der alte Mann und das Meer wird diese Erzählung heißen. Und sie wird wesentlich dazu beitragen, dass Hemingway 1954 den Literaturnobelpreis erhalten wird. Das ist Orteils erfrischende Pointe. Sein Roman ist unterhaltsam geschrieben, aber auch ein wenig in Watte gepackt. Er ist nicht radikal genug, um die Klischees, die über den Schriftsteller in Umlauf sind, zu zerstören. Woran das liegen könnte? Der Roman bleibt gegenüber der erzählten Epoche zweideutig. Er ist unklar in seiner Haltung, weil er zwar weiß, sie ist vergangen, aber weil er sich nicht entscheiden kann, ob er das nostalgisch beklagen soll oder kritisch feiern.
Frank Hartwig über Der von den Löwen träumte von Hans-Josef Orteil, erschienen bei Luchterhand. Und das war das SWR 2 Lesenswert Magazin. Informationen zu allen heute vorgestellten Büchern finden Sie im Netz unter swr2.de und in der SWR 2 App. Dort können Sie auch die ganze Sendung und die einzelnen Beiträge nochmal nachhören. Die Musik kam heute von der brasilianischen Sängerin Maria Gadu und ihrem gleichnamigen Album. Noch einen schönen Sonntag wünscht Anja Höfer. Lesen Sie wohl. Deixe teu ser mundo me fazer falar, traga pra cá tudo. Deixe teu ser mundo me fazer falar.